Rolle
Vorwärts,
Österreichs
Familienpodcast.
Hallo bei einer neuen Folge von Rolle Vorwärts, Österreichs Familienpodcast, sagt heute Lisa Meyer. Hasskommentare, Stalking oder sexuelle Belästigung. Vor allem Frauen sind auf sozialen Netzwerken regelmäßig davon betroffen. Aber auch Kinder geraten online immer mehr unter Druck und in gefährliche Gesprächssituationen. Cybermobbing oder Cybergrooming sind nur zwei Spielarten der Belästigung im Internet, die nicht selten dazu dienen, ganz reale Gewalt oder Missbrauch anzubahnen. Katrin Wimmer hat für uns bei Safer Internet nachgefragt, einer Organisation, die Kinder, Jugendliche und Eltern beim sicheren Umgang mit digitalen Medien unterstützt.
Also wir haben ja auch Elternabende online und jetzt hatten wir zum Beispiel gestern einen Elternabend, da ging es um Sexualität und Internet, also da war auch das Thema Cybergrooming, da waren 110 Eltern 1,5 Stunden mit dabei. Ich würde sagen, ja, das Interesse ist groß.
Barbara Buchecker ist pädagogische Leiterin von saferinternet.at. Sie berät Eltern bei Fragen zum Umgang ihrer Kinder mit sozialen Netzwerken und gibt Ratschläge, wie sie zum Beispiel auf Cybermobbing reagieren können. Auf ihrem Blog Frag Barbara spricht sie in kurzen Videoclips über verschiedene Internetphänomene, auch über Cybergrooming, einer sehr perfiden Form der Cybergewalt, wie sie sagt. Wir haben mit ihr via Zoom-Videotelefonie gesprochen.
Also Cybergrooming ist eigentlich ein recht eng gefasster Begriff. Es geht darum, dass Erwachsene sich das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen erschleichen, um sie später sexuell zu missbrauchen. Dieser sexuelle Missbrauch, der kann rein online stattfinden. Das können zum Beispiel hinführen zu sexuellen Aktivitäten am eigenen Körper vor Kamera, das dann weiterverkauft wird, oder Videoaufnahmen davon oder auch Fotoaufnahmen, die die Kinder und die Jugendlichen machen und dann den Tätern zur Verfügung stellen.
Diese Aufnahmen werden oft weiterverkauft und die Kinder damit erpresst, erzählt die Medienpädagogin. Laut einer Studie im Auftrag von 147 Rat auf Draht und SOS Kinderdorf aus dem Jahr 2018 haben 27% aller Kinder und Jugendlichen zwischen 11 und 18 Jahren mindestens schon einmal sexuelle Belästigung oder Gewalt im Internet erlebt. Ein Viertel von ihnen wurde mit intimen Fragen verbal belästigt. 20% erhielten intime Fotos, die sie nicht sehen wollten. Und 11% wurden mindestens einmal erpresst. Die Masche der Täter ist bei all diesen Spielarten der Belästigung meist die gleiche.
Die Täter geben den Kindern das Gefühl, dass sie schuld sind. Und damit erzeugen sie auch dieses Geheimnis, du darfst das nicht weiter sagen. Ich sag's auch nicht weiter, weil du wolltest es ja so. Also solche Situationen. Und das ist auch etwas, wo man Kinder vorbereiten kann. Wenn dir jemand das Gefühl gibt, dass du etwas willst, was du aber weißt, dass du nicht willst, dann stimmt was nicht.
Betroffen seien Mädchen gleichsam wie Buben, meist gegen Ende der Volksschulzeit, also im Alter von 10 oder 11 Jahren. Sie lernen Täter und Täterinnen zum Beispiel über Online-Chats kennen.
Also in der Regel ist das so, dass die Täter auf die Kinder und Jugendlichen dort stoßen, wo die Kinder unterwegs sind, also in sozialen Netzwerken, in Online-Spielen, und je nachdem, wo das ist, gehen die Täter auch entsprechend vor. Also ist es in sozialen Netzwerken, dann ist es eher so ein, ja, du bist so hübsch und du bist so interessant für mich und ich würde dich gerne näher kennenlernen, so in diese Richtung. Also schaffen den Kindern etwas, was sie oft auch in ihrer realen Umgebung nicht erleben, nämlich dass Erwachsene sie interessant finden.
Barbara Buchecker spricht von zwei sehr klassischen Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die oft empfänglicher für solche Internetanbahnungen sind. Zum einen gibt es die, die Pech hatten, sozial benachteiligt sind und wenig bis keine Bezugspersonen haben. Und auf der anderen Seite betrifft es auch sogenannte Wohlstandsverwahrloste, die zwar viel besitzen, aber um die sich innerhalb der Familie trotzdem niemand kümmert.
Gut geschützt sind Kinder, die sehr gute Beziehungen zu den Eltern, zu den Lehrenden, zu den Großeltern, zu irgendwelchen Jugendarbeiter, Jugendarbeiterinnen, Freizeitpädagogen, Pädagoginnen haben. Also wo es einfach Erwachsene gibt, die ihnen das Gefühl geben, du bist toll, du bist super, du bist mir sehr viel wert. Jedes Kind möchte Aufmerksamkeit bekommen und wenn niemand da ist, der mir das gibt, dann suche ich es mir anderswo.
Als Erwachsener stößt das vielleicht gleich mal in Frage oder denkst, das ist ja komisch. Aber als Junger, gerade vielleicht in der Pubertät, in einer kritischen Phase, wo du gern Selbstbestätigung und so kriegst und dann kriegst du Komplimente, dann bist du geschmeichelt. Dann rede ich nicht gleich zu Mama und sage, du Mama, ist das komisch? Dann doch freue ich mich. Also es kann einfach auch schnell sein.
Am Telefon ist Claudia. Wir bleiben beim Vornamen. Sie hat 2 Kinder, eine 11-jährige Tochter und einen 8-jährigen Sohn. Sexuelle Belästigung im Internet ist in ihrer Familie und in ihrem Bekanntenkreis bisher noch kein Thema gewesen.
Man kennt es ja dann trotzdem, wenn man es aufmerksam beobachtet, vielleicht die Kinder im Verhalten, dass vielleicht was anderes ist. Und dann, wenn ich einfach sehe, sie braucht immer mehr Handyzeit oder dann kann man vielleicht sagen, du ist leicht bei ihm. Oder hast vielleicht, wenn getroffen oder kennst du vielleicht den Märchen kennengelernt oder so. Man muss halt einfach schauen, dass man in Kontakt bleibt. Also ich glaube, man kann schon irgendwie feststellen, wenn man nicht einfach blind durch die Welt geht.
Vor einem Jahr hat ihre Tochter den Schulort gewechselt und bekam ihr erstes Smartphone. Im Vorfeld wurden ein paar Regeln festgelegt. Kein YouTube, kein Instagram und kein TikTok. Also alle sozialen Netzwerke und Videoplattformen sind verboten, erzählt die 34-jährige Assistenzpädagogin.
Weil wir einfach gerade gesagt haben, wie wir ein Handy gekriegt haben, da waren wir 14, 15. Sicher ist man da auch noch jung. Aber es hat ja auch da noch gar kein Internet beim Handy gegeben. Es waren einfach trotzdem noch andere Zeiten. Und wir haben ihr halt einfach erklärt, man ist jetzt 11, wir sind für sie zuständig, wir müssen auf sie aufpassen. Und wenn sie da alles Mögliche umhat und sie da quasi frei bewegen kann, dann haben wir keinen Überblick. Und deswegen war halt das so die Voraussetzung, dass sie Handy kriegt, dass man einfach da noch mitredet. Weil man redet ja so auch mit, wo gehst du hin, was darfst du da. Und beim Handy war vor allem alles egal.
Claudia hat ihr Smartphone über eine App mit dem Handy ihrer Tochter gekoppelt. Das heißt, sie sieht, wenn sich Lea zum Beispiel ein Spiel herunterladen will und muss das für sie freigeben. Auf SMS oder über Telefonkontakte hat die Mutter jedoch keinen Zugriff.
Naja, zum Beispiel, dann gibt sie ein in Google oder irgendwas, sie will für Ostern irgendwas suchen und gibt ein süße Häschen. Ich meine, da kann ja alles kommen. Dann kann es halt sein, dass ein paar mehr Nocker, die da steht oder was weiß ich. Das sind halt so die Überlegungen gewesen, dass ich nicht möchte, dass da irgendwie mit pornografischen Sachen oder so in Verbindung kommt.
Pro Tag hat Lea 1,5 Stunden Handyzeit zur Verfügung. Auch das stellt Claudia über ihre App ein. Die bestehenden Handyregeln sind regelmäßig Gegenstand von Diskussionen, sagt die Oberösterreicherin.
Einfach auch, dass uns versteht, warum das nicht alles haben kann, was es eigentlich gibt am Handy. Wenn man ihm gesagt hat, ja, man bist du dann auch noch für sich ja schon fast gläsern und wenn du da irgendwas von dir resentierst, von mir auf Instagram, sehen wir andere Leute und es sind nicht alle Leute gut und so kannst du halt einfach auch sehen, dass du halt von wem angeschrieben wirst und der tut dir recht schön oder lieb und will aber nichts Liebes von dir und es kann einfach alles passieren und von dem wirst du dich einfach schützen und deswegen kriegst du auch gewisse Sachen nicht. Weil ein 18-Jährige oder 16-Jährige kann das vielleicht schon besser abschätzen als mit 11. Ohne dass man das jetzt abwerten würde, sonst was, aber man kehrt einfach noch anders geschützt in den Eltern. Und das können halt die Eltern auch nur dann übernehmen, wenn's gewisse Sachen nicht freigeben.
Und man auch in Situationen kommen kann, wo man eigentlich gar nichts davon hat, dass man sie kontrolliert. Also ich erinnere mich an einen Vater, der hat seinen 15-Jährigen über WhatsApp kontrolliert.
Sagt Barbara Buchecker von saferinternet.at.
Also der hat die WhatsApp-Dinge mitgelesen mit dem Web-WhatsApp, ohne dass der Sohn das gewusst hat und hat da entdeckt, dass der Sohn erpresst wird von einer Jugendbande. Das ist jetzt nicht Cyber-Grooming, aber auch der Sohn war in einer brenzligen, nicht angenehmen Situation. Aber der Vater hat eigentlich in Wirklichkeit nicht gewusst, wie er jetzt den Sohn darauf ansprechen soll, wie er ihm Unterstützung anbieten soll, weil dann hätte er zugeben müssen, dass er ihn kontrolliert. Und das wäre so ein Vertrauensverlust gewesen. Ein 15-Jähriger bricht den Kontakt zum Vater ab in so einer Situation, dass der dann eigentlich nichts davon hatte, dass er den Sohn kontrolliert hat. Ja? Also ist das im Gespräch bleiben eigentlich in Wirklichkeit hier die wichtigste Maßnahme. Und das muss einfach von Anfang an funktionieren.
Und was sollen Eltern darüber hinaus tun, wenn sie so etwas mitbekommen? Oder wenn sie entdecken, dass ihre Kinder etwa sexuell belästigt werden?
Ganz wichtig ist, tief durchatmen, noch einmal durchatmen und noch einmal durchatmen und nicht ausflippen, nicht schimpfen, nicht in Panik verfallen, die Panik unterdrücken, weil die hilft den Kindern nichts. Das Wichtigere ist, einfach mal bei den Kindern zu schauen, wie geht's ihnen, wie geht's ihnen damit? Sind die Kinder zum Beispiel traumatisiert bereits? Oder dass man das selbst bemerkt hat. Wie weit fortgeschritten sind hier Erpressungen? Sind hier überhaupt Erpressungen im Gang? Und wenn man sich ein Bild gemacht hat, unbedingt Screenshots machen, alle Beweise sichern, alles nur Erdenkliche machen, um sozusagen Nachweise für die Identität dieser Personen haben und dann Anzeigen gehen. Das ist ganz wichtig. Anzeigen gehen, um den Tätern das Handwerk zu legen.
Jeder erinnert sich vermutlich an die Warnung: Steig bloß in kein fremdes Auto ein. Cybergrooming oder auch sexueller Missbrauch sind keine neuen Phänomene. Das hat es immer schon gegeben und wird jetzt nur im Internet fortgeführt, sagt die 55-Jährige.
Eins ist sicher, also unsere Kinder und Jugendlichen müssen lernen, in dieser Online-Welt sich zurechtzufinden, mit den Risiken kompetent umzugehen, weil es ist Teil ihres Lebens und es wird auch so schnell nicht mehr weggehen.
Katrin Wimmer war für uns unterwegs. Im Podcast-Studio freuen wir uns heute sehr, Alexandra Stanic zu begrüßen. Sie ist Chefreporterin bei Weiß, derzeit karenziert. Auch Alexandra Stanic ist immer wieder von Hasskommentaren oder sexueller Belästigung betroffen. Nadja Quappil spricht mit ihr über die Schattenseiten der sozialen Netzwerke und über ihren persönlichen Umgang damit.
Danke, Alex, dass du heute da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Schätzungen zufolge ist jede fünfte Frau in Österreich einmal in ihrem Leben von Gewalt durch einen nahen männlichen Angehörigen betroffen. Jedes Jahr finden einige tausend Frauen und Kinder in den österreichischen Frauenhäusern Zuflucht und das hat sich mit der Corona-Krise noch verstärkt. Aber die Attacken aus fremden Sphären von unbekannten Männern, die nehmen zu, bahnen sich ihren Weg über Social Media und dort gibt es keine Betretungsverbote oder keine Wegweisung. Du kannst selbstverantwortlich natürlich eigeninitiativ Menschen blocken, aber die Angst nicht und das strukturelle Problem bleibt erhalten. Du, Alex, hast auf Social Media Accounts, also du hast mehrere, und da hast du eigentlich überall sehr viele FollowerInnen. Und um das ein bisschen besser vorstellbar zu machen, allein auf Instagram folgen dir rund 44.000 Menschen, die dir aber nicht immer besonders, sagen wir, zuneigungsvolle Nachrichten schreiben. Schon öfter wurdest du wüst beschimpft und bedroht. Würdest du dich selbst als Opfer von Cybergewalt bezeichnen?
Definitiv. Also ich bin auf jeden Fall betroffen von Hass im Netz. Und ja, das muss man erstmal so stehen lassen. Das will ich nicht relativieren, das will ich nicht verharmlosen. Das ist einfach eine sehr unangenehme Angelegenheit. Und das ist der Preis, den man bezahlt, wenn man als Frau in der Öffentlichkeit politisch ist. Wenn man als Frau mit Migrationshintergrund politisch sich äußert oder politisch agiert, in welcher Form auch immer. Und das passiert ja auf meinen Accounts, wie du schon erwähnt hast. In erster Linie auf Instagram, da habe ich eben rund 44.000. Und bei mir geht es halt anders, als man glaubt oder anders als der Mainstream das bei Instagram macht. Bei mir geht es halt um gesellschaftspolitische Themen. Also ich schreibe über Gewalt gegen Frauen, ich schreibe über Homofeindlichkeit, ich schreibe über antimuslimischen Rassismus. Und deswegen sind vielleicht manche auf den ersten Blick überrascht, warum ich denn Hasskommentare oder Hassnachrichten auf Instagram bekomme. Aber natürlich ist das eine logische Schlussfolgerung, wenn du auf Social Media unterwegs bist. Da ist es dann mehr oder weniger egal, ob es Instagram oder Twitter ist. Wobei Twitter natürlich die Plattform des Hasses ist, wie ich immer gerne sage, aber ja.
Piranha-Becken.
Ganz genau.
Aber also warst du dir am Anfang eigentlich gleich sicher, dass es sich um eine Form der Gewalt handelt? Also konntest du das so klar benennen für dich?
Naja, das Ding ist, ich schreibe ja, seit ich 18 bin. Also ich habe irgendwie voll früh angefangen, als ich noch Schülerin war, bei Biber damals, bei dem Stadtmagazin. Und damals war Facebook gerade so am Kommen in Österreich. Und das ist jetzt halt schon 11 Jahre her, ja, immerhin. Wow, ziemlich lange Zeit. Und da gab es Facebook noch nicht so, aber da war halt die Biber-Seite sehr, sehr gut besucht. Und dann habe ich irgendwie mal einen Beitrag geschrieben über Nationalismus am Balkan und habe quasi die Rolle Serbiens und Serben und Serbien kritisiert für ihren Nationalismus bzw. Nationalstolz. Da ist die Linie auch sehr schwammig. Aber was da passiert ist, worauf ich hinaus möchte, ist, ich habe da irgendwie so 40, 50 bitterböse Nachrichten und Kommentare bekommen. Und das war so der, würde ich sagen, der erste Shitstorm, den ich bekommen habe. Bis 40, 50 Kommentare klingt in unserer Zeit, in dem Kontext, in dem wir uns jetzt irgendwie bewegen, nicht so viel. Aber damals war das echt ein Batzen an bösen, bösen Kommentaren. Und ich habe das vielleicht damals noch nicht als Hass im Netz benannt, aber ich habe sehr wohl erahnen können, dass das eine Form von Gewalt ist. Und ich habe relativ schnell verstanden, weil Biber mir halt auch die Möglichkeit gegeben hat, politisch zu sein. Ich habe sehr viel verstanden, dass es einen Unterschied gibt, ob du jetzt über, und das sage ich jetzt ohne Wertung, ob du über Fashion schreibst oder ob du über die Innenpolitik Österreichs schreibst oder Nationalismus am Balkan zum Beispiel, ja.
Und das war auch sozusagen der erste Zeitpunkt, wo du irgendwie gemerkt hast, okay, Shitstorme, das ist auch eine Form vielleicht von Gewalt oder kann sich zu einem Gewaltakt entwickeln.
Genau, und ich habe halt damals natürlich auch nicht die Tools gehabt, um mich davon irgendwie zu distanzieren. Es gab auch nicht so viel Literatur, die ich kannte. Das ist ja jetzt anders. Also allein, wie viel ich durch die Bücher von Ingrid Bronig gelernt habe zu Hass im Netz, ist ja wirklich einfach sehr bemerkenswert. Aber das gab es ja damals nicht. Also ich habe damals nicht einen, ich habe es zu einem gewissen Grad einordnen können, aber ich konnte jetzt nicht reflektieren, was das mit mir emotional macht oder was das, wie ich mich vielleicht auch im öffentlichen Raum bewege, nachdem ich sowas bekomme, weil das passiert zwar digital, aber es schwappt ja oft ins analoge Leben über. Ja.
Aber macht es dir Angst noch oder ist das jetzt irgendwie schon so etwas, womit du eben rechnest und das es irgendwie halt auch in Kauf nimmst?
Also in Kauf nehmen werde ich es nie. Und das hat auch Corinna Milborn ganz gut gesagt, sie findet nicht, dass man jungen Journalistinnen sagen sollte, sie brauchen eine dicke Haut, sondern ich finde es jetzt viel wichtiger, dass wir in diesen Strukturen dahinter arbeiten und die ändern, weil es kann nicht sein, dass ich an mir selbst arbeiten muss, weil mir Ungerechtigkeit widerfährt. Da geht es dann plötzlich um meine Reaktion als Betroffene und nicht um die Aktion des Täters. Und das sind ja auch Täter im Internet, ja. Und um deine Frage zu beantworten, ob ich Angst habe, natürlich hat man Angst und ich habe Angst und ich überlege mir auch wirklich sehr gut, was ich teile und was nicht. Also wenn ich irgendwie, ich hatte mal ein Pizzatagebuch, das ich sehr geliebt habe. Es war im ersten Augenblick nur eine lustige Aktion, aber eigentlich war es ein feministischer Akt, weil ich sehr viele Pizzen gegessen habe und das auch so verbreitet habe auf sozialen Medien. Aber sorry, auf jeden Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pizza poste, das einzige Essen, das ich poste, dann mache ich das immer zeitversetzt. Also ich will niemals in dem Augenblick, in dem ich bin, ein Foto posten mit dem, quasi mit der Location, wo ich bin. Einfach aus zwei Gründen. Erstens, ich will den Moment genießen, ja. Und zweitens, aus Sicherheitsgründen. Weil ich nicht möchte, dass jemand weiß, ich bin jetzt gerade in der Disco Volante auf der Gumpendorfer. Das sind Dinge, die ich mache, wenn ich weiß, ich bin da nicht mehr. Und das passiert, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die mir nicht so wohlgesonnen sind. Und als ich zum Beispiel eine Geschichte geschrieben habe über eine junge Frau, der K.O.-Tropfen verabreicht wurden, da wusste ich, dass ich eventuell irgendwie Leute wütend mache, die sich angesprochen fühlen könnten. Das heißt, ich habe meine Adresse sperren lassen. Also in Österreich kann man relativ leicht, hat man Zugang zu Adressen von Menschen. Und ich wusste, ich fühle mich nicht sicher, wenn man das irgendwie herausfinden kann. Das mag für manche Menschen vielleicht irrational wirken, aber was in dieser Zeit passiert ist, das war im Juli 2019, da habe ich die Kolumne geschrieben, warum ich Österreich hasse. So, ja, polarisierender Titel, oh mein Gott, wie konnte ich es wagen, wie traut sich die Migrantin Österreich zu kritisieren oder gar zu hassen, soll sie doch zurückgehen, wo sie herkommt. Und ich bin so, wohin, ich bin in Baden bei Wien geboren. Was ich damit sagen möchte, ist, das war wohl einer der größten Shitstorms, die ich abbekommen habe, diese Reaktion auf meine Kolumne, in der es, also ich hasse strukturellen Rassismus und Österreicher hassen mich dafür. Das ist das, was rausgekommen ist. Und das war in dieser Zeit, in der ich dann irgendwie Sicherheitsmaßnahmen setzen musste, die weit darüber hinausgehen, dass ich irgendwie mein Passwort jede zweite Woche ändere oder so. Ja.
In dem Buch »Wenn Männer mir die Welt erklären«, schreibt die Autorin Rebecca Solnit, die Pandemie der Gewalt wird ständig mit allem Möglichen erklärt, außer mit dem Geschlecht, außer mit dem, was das umfassendste Erklärungsmuster zu sein scheint. Also erstens mal irgendwie schockierend und passend zugleich, dass sie von einer Pandemie in diesem Zusammenhang spricht. Und zweitens, warum wird da so herumgeschwurbelt, obwohl doch klar sein muss, dass eben Gewalt oder sexuelle Belästigung ein Männerproblem ist? Warum denkst du, ist das irgendwie nicht, kann das nicht irgendwie so aufs Tablett gelegt werden? Weil es sind ja eigentlich Und groß sind es ja Männer, die dich belästigen, gerade auf sozialen Netzwerken.
Oh ja, du hast recht, es sind mehrheitlich Männer. Also Männer schreiben mir nur aus zwei Gründen auf Instagram, abgesehen von denjenigen, die ich kenne natürlich, weil sie mich beleidigen oder weil sie mich anmachen. Das ist es. Also es gibt irgendwie keine, gefühlt gibt es keine Grauzone. Und das stimmt, also dass das mehrheitlich Männer sind, zumindest von den Profilen, die man erkennen kann. Ja, es sind halt auch oft irgendwelche anonymen Accounts, bei denen man nicht einordnen kann, welches Geschlecht die haben. Und es ist super, dass du Rebecca Solnit da zitierst, weil ich sie sehr oft bei so Diskussionen einfach zitiert habe. Und ich frage mich das auch oft, wieso sprechen wir eigentlich das Problem nicht als solches an und wieso nennen wir das Kind sozusagen nicht beim Namen? Und ich kann dir nur meine Einschätzung geben, die ist, dass Menschen in Machtpositionen halt Männer sind, ja, und wir als Menschen tendieren ja dazu, uns erst dann mit Missständen zu beschäftigen, wenn sie uns selbst betreffen. So, jetzt ist ein Mann nicht, auch Männer sind von Gewalt betroffen, aber auch ausgehend von Männern. Also das ist immer dieser Whataboutism, der mich ärgert, wenn wir von Gewalt von Männern gegen Frauen sprechen, kommt als erstes, ja, aber auch Männer. Ja, aber wer sind die Täter? Das ist das und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir den Fokus umlenken auf den Täter. Es geht nicht darum, wie eine Frau reagiert. Es geht nicht darum, was eine Frau anhatte. Weil so wie unsere Gesellschaft jetzt denkt und lebt, ist es immer die Schuld der Frau. Weil der Lippenstift zu rot war, weil der Rock zu kurz war, weil sie zu betrunken war, weil sie das Getränk angenommen hat. Dabei ist es eigentlich immer eine Grenzüberschreitung des Mannes. Und das muss man einfach auch medial umändern. Und das versuche ich in meiner Arbeit auch stetig zu machen. Also man muss das gesamte Narrativ einfach verändern. So.
Wie weißt du, wie du reagierst auf jetzt ein bestimmtes Hass, ein Hassmailing oder sowas oder Hassnachricht? Weil manchmal teilst du ja auch sozusagen so Nachrichten. Das ist ja eine Form der Reaktion darauf. Mhm. Aber wie weißt du, wie du in der Situation reagierst? Wovon machst du das abhängig?
Ich wurde dafür einmal von einer Politikerin, die kritisiert, die dann meinte, weil ich habe geschrieben, als ich weiß nicht, welcher Shitstorm das war, aber ich habe geschrieben, dass mich das nicht kalt lässt und dass mir das nahe geht, wenn jemand, ich zitiere, schreibt, du Fotze, geh dich ja hängen. Und ich habe das irgendwie aufgegriffen und habe geschrieben, hey, das geht mir echt nahe, wenn jemand mir sowas wünscht. Und daraufhin habe ich viel Solidarität bekommen, aber ich habe auch quasi die Kritik bekommen, warum lässt du denn diese Personen wissen, dass dir das so nahe geht und dass das so schlecht geht, weil das ist ja das, was sie wollen. Und ich war so, na, wait a minute. Das ist genau das Problem. Es geht nicht darum, wie ich als Betroffene damit umgehe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und die gehe ich so an, wie ich mich gerade fühle. Und in diesem Moment war es so, ey, es ist wahnsinnig wichtig, dass Menschen wissen, was passiert, wenn du dich politisch äußerst. Das heißt, mir wünschen Menschen den Tod, weil ich meine politische Meinung äußere auf Social Media. Das muss man mal sickern lassen. Jemand nennt mich Fotze, weil ich sage, ich finde es nicht gut, was Strache gemacht hat. Ja? Und das ist Grund genug, dass mich Menschen beleidigen, etc. etc. Und also manchmal teile ich das und bin dann ganz offen, auch einfach um Bewusstsein zu schaffen, aber auch einfach um Solidarität zu verspüren. Und daran finde ich nichts Schlimmes. Und manchmal gehe ich damit mit Humor um. Also ich mache dann oft Scherze. Es gab eine Frau, die wirklich super problematisch war, weil sie angefangen hat, auch auf Accounts von Menschen, die mir nahestehen, Sachen über mich zu verbreiten. So Kommentare, ja, also mit Alex irgendwie zu tun zu haben, das muss ja eine Hassliebe sein und das ist doch sicher unerträglich und solche Sachen, in denen ich dann schon irgendwie so also es wäre sehr unbequem. Also das war eine sehr unbequeme Situation für mich. Und ich habe die dann halt natürlich auch blockiert und alle Menschen aus meiner Nähe gebeten, dass sie sie blockieren. Die kommt immer mal wieder, alle paar Monate und mit einem anderen Account und schreibt mir dann, also ich habe jetzt nichts rausgesucht, hätte ich vielleicht machen sollen, weil diese Nachrichten, die sie mir schickt oder die Person mir schickt, sind so, so persönlich und unter der Gürtellinie. Nicht nur, dass sie mich beleidigt, also sie beleidigt mich nicht so wie in dem oben vorhin genannten Beispiel, aber es ist so, diese Person weiß so viel über meine Arbeit und irgendwie, wie mein Hund heißt und also so ganz absurde Sachen, so bis ins Detail durchdrängt den Hass und weiß ich nicht was. Also ich weiß nicht, was diese Person auf mich projiziert. Aber die blockiere ich dann halt und muss halt damit rechnen, dass sie mir wieder zurückkommt. Ich bin Nachrichten noch nicht strafrechtlich nachgegangen, auch aus verschiedenen Gründen, aber ich weiß, dass ich für mich das nächste Mal, wenn ich solche Nachrichten erhalte, die man irgendwie rechtlich verfolgen kann, dass ich da auf jeden Fall mit Sarah, mit der Institution zusammenarbeiten werde, weil die das super machen.
Es hört sich ein bisschen wie Stalking an fast, also bei dem letzten Fall
ja,
jetzt irgendwie.
Ja, ich bin vorsichtig mit Begrifflichkeiten, weil ich Stalking super ernst nehme. Also es war jetzt nicht so, dass die Person irgendwie mich heimgesucht hätte zu Hause oder mir Briefe geschickt hat, aber es ist einfach unangenehm zu wissen, dass da jemand einfach immer wieder mal zurückkommt und dann so ganz böse Romane verfasst. Also wirklich auf öffentlich und in meinen Privatnachrichten. Und das ist halt unangenehm, ja. Aber um noch mal kurz zum Humor zurückzukommen, eine andere Userin hatte auch ein bisschen ein Problem mit mir. Also es sind mehrheitlich Männer, aber auch Frauen können einfach, ja, das ist halt auch so, nur weil jemand eine Frau ist, macht sie das halt, also auch eine Frau kann ein Arschloch sein, ja. Oder auch eine Frau kann rechtsgesinnt sein oder auch eine Frau in Machtposition kann eben diese Macht ausnutzen. Also das ist auch irgendwie dieser White Feminism, den ich jetzt nicht unbedingt unterstütze. Auf jeden Fall hat einer mich mal so Lockenkopf genannt und hat dann permanent mir geschrieben, so ein bisschen herablassend, irgendwie so, ja, du Lockenkopf. Und ich habe dann einfach das genommen, diese Betitelung, und habe sie monatelang durchgezogen als Selbstbezeichnung. Und das war dann schon so ein Running Gag in meiner Community sozusagen auf Instagram, dass das wirklich lustig war. Und damit nimmst du Menschen halt auch ein bisschen die Macht, wenn du einfach einen Scherz draus machst. Weil Lockenkopf per se ist jetzt keine großartige Beleidigung. Also damit kann ich schon umgehen, aber ja.
Und das Outcalling, also von Täter, Täterinnen, ist das irgendwie für dich ein Tool, mit dem du irgendwie arbeitest, wenn du irgendwie angegriffen wirst?
Man sieht ja, was bei Sigi Maurer passiert ist in erster Instanz. Also das war so, es war einfach eine sehr harte Sache zu sehen, dass Sigi Maurer, die ja in der Öffentlichkeit steht, die Politikerin ist, dass selbst die vom Rechtsstaat alleingelassen wird. Ich fühle mich ja nicht abgeholt vom Recht. Ich fühle mich ja nicht sicher, wenn ich weiß, dass ihr einer österreichischen Politikerin so mit ihr umgegangen wird, auch wenn sich der Prozess dann anders entwickelt hat. Aber das hat mich sehr abgeschreckt in dem, wie sehr traue ich eigentlich Österreich, dass ich da verteidigt werde, wenn es darum geht. Weil ich habe keine finanziellen Ressourcen, um vor Gericht zu gehen und das monatelang quasi aufrechtzuerhalten. Das geht halt nicht, ja. Und ja.
Hast du irgendwie mittlerweile schon so für dich schon so eine Art Hassnachrichtenmatrix entdeckt, also quasi so ein Muster, das dich im Vorhinein erkennen lässt, welche deiner Postings jetzt Hass auslösen oder gewalttätige Nachrichten?
Alles, was gegen Österreich geht. Du sagst einmal Land der Punschkrapfen und sie rasten aus, die Punschkrapfen. So nämlich. Und immer dann, wenn ich irgendwie so radikale feministische Forderungen äußere, zum Beispiel in meiner Kolumne Beweis, ja. Also ich habe da einmal geschrieben, liebe linke Männer, auch ihr seid Sexisten. Und das war natürlich ein Wespennest, von dem ich wusste, dass es ein Wespennest sein wird, aber das war mir egal, weil ich werde mich auch nicht mundtot lassen. Und ich habe auch zum Glück die Privilegien, dass ich auch eine Redaktion hinter mir habe. Ich bin keine freie Journalistin, das macht einen großen Unterschied. Und ich habe relativ viel Reichweite auf Instagram, die ich mir selber erarbeitet habe, aber das gibt einem schon gewisse Privilegien, aber genau die werde ich ja nutzen, will ich nutzen, um mich eben nicht mundtot machen zu lassen. Und ich werde sicher nicht Raum hergeben für Menschen, die mir den Tod wünschen, weil ich zum Beispiel schreibe Nazis raus. Also da diesen Platz werde ich nicht hergeben. Und ich werde mich zurückziehen, wenn es sein muss, und das mache ich. Aber ich werde definitiv mich damit aufhören. Aber ich weiß natürlich bei gewissen Themen, wie zum Beispiel, dass auch linke Männer Sexisten sind oder dass ich habe auch einmal eine Kolumne geschrieben, ich fordere ein Sexverbot für Männer, und dann die Unterzeile war, die keine Kondome verwenden wollen als Verhütung. Und dann beschreibe ich halt einerseits von diesem Phänomen, dass Männer während dem Sex das Kondom abziehen, ohne dass die Frau das weiß. Und von solchen Sachen schreibe ich halt. Und da weiß ich aber, dass sich einfach Männer angegriffen fühlen werden, weil sie einfach ein fragiles Ego haben und es nicht gewohnt sind, dass sie ihr eigenes Verhalten reflektieren und dass sie halt einfach nicht mehr so weitermachen können, wie sie sozialisiert wurden. Nämlich, ich bin der Mann, ich kann machen, was ich möchte, ohne Konsequenzen. Der Zug ist halt abgefahren, zumindest in meiner Bubble oder in meiner Welt. Und deswegen, ja, ich weiß, wann, ich kann immer abschätzen, wann was passiert, aber manchmal bist du dann trotzdem einfach sehr überrascht, ja. Also ich habe zum Beispiel, um das nur zu Ende zu führen, bei Warum ich Österreich hasse, wusste ich, dass Rechte und einfach sehr, sehr viele Österreicher ohne Migrationshintergrund böse sein werden. Womit ich nicht so gerechnet habe, war, dass vereinzelt Menschen mit Migrationsbiografie meinten, dass das eine Frechheit ist und dass ich doch dankbar sein soll, dass ich in Österreich bin. Also sie haben diese Grundstimmung, dass du als Mensch, der jetzt vielleicht nicht österreichische Wurzeln hat, wenn man das so ausdrücken möchte, also diese Stimmung von, ich muss dankbar sein, dass ich hier bin. Nein, ich finde, dass Österreich dankbar sein sollte, dass ich hier bin. Ja? Und das ist auch so die Meinung, die ich auch nach außen vertrete. Aber dann gibt es natürlich auch, serbisch-österreichische Personen, die mir dann schreiben, so sei doch mal dankbar, dass du hier bist und nicht in Bosnien. Und das finde ich halt eigentlich, das verletzt mich dann besonders, weil ich mir denke, ey, wir sind eigentlich auf der gleichen Seite oder wir kämpfen eigentlich für die gleiche Sache. Warum hinterfragst du meinen Ansatz? Ja, sie muss ja nicht mit mir übereinstimmen, weil das waren dann Personen, die mich halt auch öffentlich wirklich outgecallt haben. Und das war einfach so, die Argumente waren Argumente, die genauso gut Recht hätten bringen können oder sehr konservative Österreicher aus Oberösterreich. Ja, das war das, womit ich nicht so gerechnet hatte.
Aber es sind vermehrt eben feministische Inhalte, oder? Oder auch eben politische, oder kann man das nicht
so sagen? Ja, also vielleicht wolltest du darauf hinaus, es sind definitiv immer feministische, intersektional feministische Themen. Also auch so.
Aber du lässt dich nicht abschrecken, das hast du eh schon gesagt. Genau, du machst einfach weiter und lässt dich da nicht irgendwie beirren. Ich habe ein paar Artikel gelesen von dir und in einem davon schreibst du, meine Eltern haben unter anderem in der Gastro gearbeitet. Ich bin im Wirtshaus aufgewachsen. Von einem unserer Stammgäste wusste man, dass er seine Frau in einer erschreckenden Regelmäßigkeit verprügelte. Das passiert ja auch nur, wenn er trinkt, hieß es dann. Denkst du eben, dass es bestimmte Branchen gibt, in denen sexuelle Belästigung und Gewalt stärker vorherrschend sind? Oder?
Also ich glaube, zunächst muss man mal sagen, dass Gewalt und sexuelle Belästigung überall in unserer Gesellschaft zu finden sind. Also auch in vermeintlich elitären Kreisen ist Sexismus und sexualisierte Gewalt ein Problem. Ich glaube, dass es vermehrt zu sexuellen Übergriffen kommen kann, wenn da, wo viele Männer in Machtpositionen sind und gleichzeitig Frauen in prekären Arbeitssituationen sind. Ich glaube, dann ist es eine besondere Gefahr. Und ganz grundsätzlich und auch sehr wichtig zu sagen, schwarze Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund sind besonders betroffen von vielen Diskriminierungsformen, etwa Rassismus, aber auch Sexismus. Und ich glaube auch, aber das ist jetzt nur meine Einschätzung, da, wo grundsätzlich mehr Kontakt oder Nähe zu Menschen ist. Also Gastro kann ich mir sehr gut vorstellen, auch wenn ich jetzt von eigenen Erfahrungen aus spreche oder mit Menschen, die ich irgendwie interviewt habe im Zuge meiner Arbeit, aber auch im Theater. Also ich habe 2017 aufgedeckt, dass ein Operndirektor an der Grazer Oper sexualisierten Machtmissbrauch ausgeübt hat. Das war dann, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber es war medial ein riesiges Thema. Also auch da, wo, deshalb meinte ich, selbst in vermeintlich elitären Kreisen und in der Oper ist so eine frauenfeindliche, gefährliche Stimmung, dass es irgendwie schwer festzunageln ist, um ehrlich zu sein, ja.
In einem anderen Text, das hat mich total berührt, da hast du erzählt, dass du auf der Straße schon oft von Männern sexuell belästigt oder beschimpft worden bist und dass du immer glimpflich davon gekommen seist und dann froh warst, dass dir nichts passiert ist, um dann aber wiederum draufzukommen oder dir einzugestehen, dass dir sehr wohl etwas passiert ist. Jetzt haben wir schon festgestellt, da ist natürlich viel Scham auch dabei und dennoch bleibt für mich irgendwie so ein unerklärlicher Rest, warum ganz viele Frauen es verdrängen oder verdrängen können. Denkst du jetzt, abgesehen von diesen ganzen Gefühlen, die da natürlich eine Rolle spielen, ist das eine Rollenproblematik?
Dass Frauen verdrängen, was passiert? Ja,
also gerade in solchen Situationen.
Also ich bin immer vorsichtig und will mir auch nicht zu viel anmaßen, was ich über andere Frauen sage, weil ich das sind jetzt nur Annahmen, aber ich glaube schon, dass es eine Form von einerseits Schutzmechanismus sein kann, ja, wenn man einfach sagt, ich kann da nicht hingehen, ich will mich nicht damit auseinandersetzen. Wenn man die Augen einmal geöffnet hat, ist es sehr schwierig, diese Augen zu verschließen. Und das ist so in meiner politischen Radikalisierung passiert, dass ich erstmal realisieren musste, oh wow, jetzt wo du es weißt, ist es halt immer da und du musst immer daran arbeiten und immer dagegen ankämpfen. Ja, und da will sich auch nicht jeder hinbewegen und fair enough, ja. Also, wie gesagt, ich will mir da nichts anmaßen, aber natürlich wurden auch wir Frauen sexistisch sozialisiert. Und natürlich haben wir auch ganz viele Dinge verinnerlicht, die diese Ungerechtigkeit aufrechterhalten. Und natürlich gibt es auch Frauen, die so privilegiert sind, dass sie von den Strukturen profitieren. Und die wollen gar nicht, dass sie sich ändern. Und ich maße mir zum Beispiel nicht an, über jemanden zu urteilen, wie Institutionen umgeht oder wie sehr reflektiert, was das gerade bedeutet oder woher das kommt. Aber womit ich schon ein großes Problem habe, ist, wenn andere Frauen wie zum Beispiel Nina Prol im Zuge der MeToo-Debatte, wo sie dann meinte, bitte hört auf zu jammern quasi, oder sie hat das Jammern satt. Also solche Sachen ärgern mich dann, weil es einfach super ignorant ist, das zu tun. Also von mir aus kannst du das Machtgefälle in deinem Leben gerne ausblenden, aber Tatsachen und die gefährlichen Strukturen, in denen wir leben, zu relativieren und andere quasi outzucallen, weil sie sich dagegen wehren, das finde ich nicht in Ordnung und das werde ich immer kritisieren.
Mhm. Aber es ist offenbar schon eben diese Rollenproblematik auch. Also dieses irgendwie Frauen, die irgendwie laut sind, die sind dann irgendwie sofort hysterisch und Männer, die laut sind, das heißt dann irgendwie leidenschaftlich oder es ist irgendwie so ein komisches Framing und man verharrt dann irgendwie so in diesen, wie du gesagt hast, in diesen Sozialisierungen und in dem, was einem mitgegeben worden ist als Kind schon. Also sei brav, sei ruhig und sag nichts und du lieber nichts, gefährde dich nicht selbst zusätzlich, werde nicht problematisch, wenn du irgendwie Dinge aufzeigst vielleicht.
Genau, aber also sich, ja, das stimmt und natürlich hat das mit den Rollenbildern zu tun und alles, was du vorhin angeführt hast, also ist eine Frau selbstbewusst, ist sie arrogant, entscheidet sie sich gegen Kinder, ist sie eine karrieregeile, herzlose Person, entscheidet sie sich für Kinder, lebt sie in traditionellen Rollen, also du kannst es als Frau in unserer Gesellschaft derzeit auch nicht richtig machen. Egal, was du tust, du machst es falsch, aber gleichzeitig wird halt die Care-Arbeit von Frauen erledigt. Und die Gesellschaft funktioniert als solche nur, weil wir Frauen das tun, was wir tun. Also wer politisch schweigt und den Zustand als solchen hinnimmt, der ist definitiv Teil des Problems. Ja? Weil vielleicht bin ich als, sagen wir, ich bin Annalena, ich komme aus Oberösterreich, ich habe Eltern, die sind beide Anwälte und ich habe mich jetzt im Journalismus probiert und arbeite jetzt irgendwie für ein cooles Unternehmen. Natürlich habe ich mit weniger Diskriminierung zu kämpfen als eine Frau, die zum Beispiel geflüchtet ist, als sie ein Kind war, die vor Krieg geflohen ist, oder eine schwarze Person, eine sichtbare Muslima. Und es kann ja nicht sein, dass wir Missstände erst dann ändern wollen, wenn sie wirklich uns betreffen. So können wir als Gesellschaft ja nicht funktionieren. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass man mehr sieht, ja. Und wenn du nicht für dich kämpfen möchtest, kämpf halt für jemanden anderen, ja. Oder nutz die Privilegien, die du hast. Es gibt Dutzende Statistiken und Studien, die zeigen, dass auch im Arbeitsverhältnis, wie viel Frauen profitieren von anderen Frauen im Raum. Das basiert bei kleinen Dingen, wie zum Beispiel, dass sich Frauen eher trauen, etwas zu sagen in Meetings, während mehrheitlich Frauen anwesend sind. Oder dass Ideen nicht geklaut werden, weil, ich meine, wir alle kennen das Buch und wenn Männer mir die Welt erklären, in denen einfach Männer, die exakt dein Arbeitsgebiet oder deinen Artikel zum Beispiel erklären. Und das passiert einfach seltener, wenn da mehr Frauen sind. Aber gleichzeitig muss man das auch trotzdem intersektional denken. Wie gesagt, auch Frauen in Machtpositionen können dem Feminismus und einer Weiterentwicklung in unserer Gesellschaft schaden. Ja.
Ich möchte kurz eben auf diese Mordrate irgendwie zu sprechen kommen. In Österreich nimmt die jährlich zu und seit 2014 haben sich die Zahlen sogar mehr als verdoppelt. 2018 gab es 41 Femizide, also Frauenmorde und 130 Mordversuche und meist waren die Täter eben amtsbekannt. Nun kann man von den Frauen natürlich eben nicht verlangen, wie du eh auch schon angesprochen hast, dass sie immer offen reden und dass sie immer stark sind und sich immer wehren, aber der Staat könnte helfen. Alle Gewalttaten sind nach unseren Gesetzen strafbare Handlungen, unabhängig davon, ob sie innerhalb oder außerhalb der Familie verübt werden. Und der überwiegende Teil der Gewalttaten sind außerdem sogenannte Offizialdelikte, was bedeutet, dass sie vom Staat angeklagt und verfolgt werden. Der Staat verpflichtet sich also damit ausdrücklich, bei Gewalttaten in der Familie einzuschreiten. Denkst du, wird da zu lasch vielleicht umgegangen? Also jetzt von staatlicher Seite müsste der Staat da irgendwie präsenter sein, also gerade bei häuslicher Gewalt innerhalb der Familie?
Definitiv. Und ich glaube auch, dass es einfach viel mehr Stellen braucht für Frauen, die sich melden können, um sich Hilfe zu suchen, schnelle Hilfe und kurzfristige Hilfe auch, aber auch längerfristige. Also mit der Regierung, die wir jetzt haben, kann man nicht sagen, dass man frauenpolitisch was weiterbringt. Also ich meine, da werden Förderungen gekürzt. Ja, ich meine, man kann sich gerne mal unterhalten mit den autonomen Frauenhäusern in Wien und in Österreich und wie sehr die strugglen und wie sehr die auch davor gewarnt haben, dass sich die Situation mit Corona verschlimmern wird. Und das ist, also wir in Österreich haben gerade einfach keinen Fortschritt, was das angeht. Und natürlich müsste da viel mehr passieren.
Man fühlt sich dann irgendwie schon total verunsichert teilweise auch und genau das mit der sexuellen Belästigung zum Beispiel auch. Das ist auch sowas, finde ich, total schwer oft zu benennen. Mhm. Also ist das jetzt wirklich passiert? Mhm. Und dann kann man sich eigentlich nur auf das eigene, nur unter Anführungszeichen, auf das eigene Empfinden dann verlassen.
Ich sage doch immer, ich will nicht unterbrechen, aber ich sage da immer, es gab ja viele Diskussionen, also ich war bei einer Fernsehsendung, der Titel war Flirten nach MeToo. Ist es Flirt oder ist es eine sexuelle Belästigung? Und für mich ist dieser Merksatz wirklich simpel für jeden, allen voran Männern. Wer nicht weiß, wer den Unterschied zwischen sexueller Belästigung und Flirten nicht kennt, der sollte Letzteres einfach mal sein lassen und reflektieren, in sich gehen, herausfinden, wie erkenne ich auch einfach durch Körpersprache, wann ich eine Grenze überschreite. Verstehe ich wirklich, dass einmal Nein, Nein bedeutet? Also ich wollte einmal so eine Aktion starten, das ist schon ein paar Jahre her, jetzt kann ich es erzählen. Ich wollte so quasi einen Fragekatalog für Männer machen. Und wenn sie die Fragen richtig beantworten, dann dürfen sie in den Club rein, wenn nicht, dann nicht. Weil ich noch nie, kann ich sagen, in einem Club war oder weg war, wo auch heterosexuelle Männer waren, in dem ich an einem gewissen Punkt nicht zumindest komisch von einem Typen angesprochen wurde. Und mit komisch meine ich grenzüberschreitend im Sinne von, er will mir ein Getränk zahlen. Ich sage nein, er will mir trotzdem ein Getränk zahlen. So. Und das kann ja nicht sein. Ja? Und deswegen wollte ich diese Aktion starten, habe ich dann nicht gemacht. Aber das sollte passieren. Also wenn ich mir nicht sicher bin, gut, dann reflektiere ich erstmal, lese mir ein paar Bücher durch. Es gibt genug feministische Literatur, auch sehr unterschwellig, quasi, dass man irgendwie so, wenn man ein Einsteiger ist, das sage ich immer, ja. Und zu der Verunsicherung, die du angesprochen hast, da habe ich erst gestern ein Interview gelesen mit einer Soziologin aus Deutschland, ich habe ihren Namen leider vergessen, aber sie meinte, dass diese Verunsicherung, die durch MeToo entstanden ist, dass man die auch erstmal so anerkennen kann und dass die auch erstmal nicht so zu werten ist und nicht zwangsläufig was Schlechtes ist. Also es ist ja gut, wenn wir alle so wachgerüttelt wurden und wenn wir es geschafft haben, dass eine Waltraud aus Ried im Innkreis, die 70 ist und nicht weiß, was Instagram ist, wenn die Wind bekommen hat, was MeToo ist, dann sage ich, wir haben was erreicht.
Ist eigentlich für dich persönlich, das ist eine persönlichere Frage, aber ein Kommentieren des Körpers, ist das für dich irgendwie schon eine Art sexuelle Belästigung oder nur sexistisch, unter Anführungszeichen nur?
Ja, es kommt erstens immer auf den Kontext an. Also wenn ich in einem beruflichen Kontext bin und jemand kommentiert mein Aussehen, dann ist das nicht in Ordnung und übergriffig, ja, weil es ja nicht sein kann, und das ist mir oft passiert, ich führe ein Interview und ein männlicher Kollege ist da und dann ist die Person, die ich interviewe, wird halt nervös und irgendwie redet schneller und dann sage ich hier, wow, ich glaube, das Interview war richtig gut. Und der Kollege sagt so, ja, aber der ist nicht wegen deinen Fragen ins Schwitzen gekommen, sondern so, wie du aussiehst. Und dann denke ich mir schon, in welcher Welt leben wir eigentlich gerade? Dass er glaubt, das ist in Ordnung. Wer ist er, first of all? Und wie kommt er auf die Idee, dass ich so einen Quatsch hören möchte? Und genau, oder halt auch in Machtpositionen. Also es ist mir zum Glück nie passiert, weil ich immer einfach bei relativ coolen Redaktionen gearbeitet habe. Aber wenn dich dein Chef anmacht, ist es eine Form von Machtmissbrauch. Und das ist ja auch damals bei diesem Operndirektor passiert. Das war sexualisierter Machtmissbrauch, den nicht nur ich so eingeordnet habe, sondern sehr viele Experten und Expertinnen. Ja.
Wenden sich eigentlich manchmal Frauen auch hilfesuchend an dich? Also gerade in solchen Fällen mit irgendwie großem Redebedürfnis? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ständig. Sie melden sich ständig. Und es ist ein großes Problem. Und was ich halt mache, ist, ich habe quasi eine Vorlage auf meinem Laptop oder runtergeschrieben und leite dann weiter, also die Frauenhelpline, irgendwie dann so Frauenhäuser oder wenn es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geht, glaube ich, hat die AK Wien eine ganz gute Auflistung, die schicke ich dann immer und versuche dann je nach individuellem Fall, also die Vorlage ist nur, wo kann man sich konkret Hilfe suchen, in Österreich, Deutschland oder Schweiz, weil ich habe ja nicht nur Leute aus Österreich, die mir schreiben. Das habe ich vorbereitet. Und sonst mache ich das schon individuell, aber ich bin manchmal auch überfordert davon, weil die Leute oder Frauen mir dann anvertrauen, wie sie vergewaltigt wurden, aber bis ins Detail. Und ich dann auch irgendwie Grenzen setzen muss und sagen muss, hey Leute, ich bin Journalistin, das sind Themengebiete, die ich behandle, danke für euer Vertrauen, aber ihr könnt das nicht alles bei mir abladen, weil ich nicht damit klarkomme. Also stell dir vor, du kriegst einfach, ich weiß nicht, das ist wirklich, ich kann es nicht sagen, weil es ständig passiert, dass Frauen mir erzählen, der Kollege hat sich sexistisch angemacht, der hat sich rassistisch geäußert und meinte, ja, die Jugos. Und verstehe aber auch nicht, dass natürlich ich dann auch betroffen bin davon, wenn jetzt jemand irgendwie über die depperten Jugos redet und so. Also das ist schon, und ich würde schon sagen, meine Community ist dahingehend schon sensibilisiert, dass sie das eher verstehen. Aber trotzdem passiert es ständig, dass Leute mir solche Sachen schreiben. Und es ist wirklich schwierig, weil ich natürlich weiß, okay, die vertrauen mir und ich weiß das auch zu schätzen. Und viele Geschichten von mir sind noch entstanden, weil sich Frauen an mich gewendet haben. Also ich will nicht völlig sagen, hey, ich schließe diese Tür und bitte schreibst du nicht, aber gleichzeitig muss ich mich selber auch schützen. Und das ist nicht immer ganz leicht, weil es dich natürlich mitnimmt oder mich. Ich bin nicht so abgestumpft, dass es mir egal ist, wenn ich lese, dass mir eine 18-Jährige schreibt, sie wurde misshandelt. Das lässt mich nicht kalt. Aber ja, das ist schwierig. Ich versucht da irgendwie die Balance zu halten.
Und ich meine, was würdest du jetzt so zum Abschluss mitgeben, jungen Frauen noch? Wie können sie sich selbst schützen? Vielleicht können sie, wie können sie andere unterstützen, wenn ihnen etwas widerfahren ist?
Also was um jetzt diesen soften Einstieg meiner Antwort mal zu machen, was immer gut ist, ist, alle sind auf sozialen Netzwerken unterwegs. Deswegen ist es wichtig, sich erstmal die richtige Bubble zu suchen im Sinne von, ich brauche Content, der mir was bringt, im Sinne von, ich kann mich weiterentwickeln politisch und gewisse politische Muster als solche auch erkennen oder verschiedene Ismen, also Sexismen oder Rassismus, als solchen erkennen. Und wenn ich dieses Wissen in der Hand habe und dieses Tool habe, dann ist es nicht unbedingt leichter, aber besser verständlich, Dinge einzuordnen. Und das ist die eine Sache, dann unbedingt solidarisch sein. Also selbst wenn ich nicht betroffen von Hass bin im Netz, heißt das nicht, dass ich nicht einer Frau, bei der ich merke, hey, da wurden Nacktfotos herumgeschickt, wenn ich ihn nicht schreibe. Also zum Beispiel, wenn eine Mitschülerin Nacktfotos auf Snapchat gepostet bekommt von irgendeinem komischen Mitschüler, dann kann man solidarisch sein, indem man sagt, hey, es ist Unrecht, was dir passiert ist. Vielleicht kannst du nicht mit ihr reden, aber vielleicht kannst du ihr sagen, hey, das ist voll nicht okay, tut mir leid, dass es dir so geht. Das kostet mich 5 Minuten meiner Zeit und eine Person wird sich weniger alleine fühlen. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Und dann aber auch einfach, es ist super leicht zu googeln, wo man sich Hilfe suchen kann, wenn man konkret von Gewalt betroffen ist. Und in erster Linie sollten das nicht fremde Personen aus dem Internet sein. Also wenn sie mir schreiben, kann das genauso gut sein, dass die Influencerinnen schreiben, die eine große Reichweite haben, die sie vielleicht mögen. Aber diese Influencerinnen lösen zum Beispiel Probleme, indem sie sagen, tanz doch deine Depression weg. Oder die sagen, ja, wenn du in einer unglücklichen Beziehung feststeckst, dann trenn dich halt von deinem Partner. Also man sollte sich professionelle Hilfe suchen. Und das ist in erster Linie nicht auf Instagram zu finden. Das muss ich immer dazu sagen. Man kann sich da empowern, man kann sich da weiterbilden, man kann sich eine Bubble an Menschen schaffen. Und das ist sehr wichtig, weil marginalisierte Personen haben kaum eine Stimme in Mainstream-Medien. Das haben sie sich auf sozialen Medien wie Instagram erschaffen, das ist wichtig. Auch wenn Mainstream als an sich ein Problem ist, aus vielen anderen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Aber trotzdem, wie gesagt, es ist professionelle Hilfe immer das Beste.
Danke, Alex, dass du heute da warst. Falls ihr Fragen rund um das Thema habt, Links zu unseren Service-Seiten findet ihr in unseren Shownotes. Danke auch euch, Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal bei Rolle vorwärts, Österreichs Familienpodcast.
Ein Hinweis noch in eigener Sache an dieser Stelle, der uns sehr wichtig ist. Nach den langen Monaten der Corona-Krise müssen wir die massiven Ungleichheiten in der Gesellschaft, die jetzt noch sichtbarer geworden sind, nachhaltig bekämpfen. Wir, also die Arbeiterkammer, haben daher einen 5-Punkte-Plan entwickelt, mit dem wir zeigen, wie wir es aus der Krise auch wieder herausschaffen. Wir fordern gerechte Bezahlung für Frauen und ein gewaltfreies Leben. Wir fordern gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir fordern die finanzielle Unterstützung für Langzeitarbeitslose und einen achtsamen Umgang mit unserer Natur und unserer Umwelt, Wege aus der Klimakrise. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung und im Internet unter www.arbeiterkammer.at/für-dich.
Rolle
vorwärts,
Österreichs
Familienpodcast.